Möglichkeit, was einzutragen, besteht noch in den nächsten Minuten auch. Aber ich denke, jetzt wollen wir uns wieder dem Fortgang der Lehrveranstaltung widmen. Vorher noch eine Ankündigung. Heute um 18 Uhr im Hörsaal Römisch 4 ist die dritte Veranstaltung unserer Ringvorlesung über künstliche Intelligenz, Machine Learning, Quantencomputing. Das sind hochinteressante Vorträge für ein allgemeines Publikum. Also Sie gehören zu den Kundigeren, wenn Sie dorthin gehen. Ja. Und der heute vorträgt, das ist ein Thema, über wie wir aus Daten lernen können, mit einem Akzent auf Kausalität. Ja. Also wir haben ja etliches hier gelernt über Korrelation. Und Sie wissen, Korrelation ist nicht dasselbe wie Kausalität. Ja, da gibt es jede Menge nette Beispiele, wie man dann Korrelationen zwischen irgendwelchen Besuchen von Störchen im Burgenland und erhöhten Geburtenzahlen oder so. Und dann sagt man, ja, aber jetzt wissen wir es, der Storch bringt die Kinder. Ja. Also solche Dinge, das sind die alten Witze. Aber der heute da vorträgt, das ist ein Experte wirklich auf dem Gebiet, ein junger Professor in Kopenhagen, kommt von Peter Bühlmann aus Zürich in seiner wissenschaftlichen Genealogie. Also ich glaube, der hat bei Peter Bühlmann in Zürich promoviert und die haben auch ein Buch geschrieben, einen, kann man fast sagen, Bestseller vor kurzem wieder einmal. Also wenn Sie heute um 18 Uhr mal so eine Brückenveranstaltung zwischen Mathematik und Informatik besuchen wollen, dann kommen Sie in den Hörsaal Römisch 4. Vorher gibt es auch knapper Gepäck und es gibt sogar ein Gläschen Wein. Ja. Also das ist alles unser Förderverein Mathematik, der das auch in Person von Götz Kersting, meinem Freund und Co-Autor Götz Kersting, mit veranstaltet. Götz ist einer der drei Vorstandsmitglieder unseres Fördervereins. Sie haben ja auch einen sehr regen Förderverein Informatik und Sie sollten heute schon überlegen, zu diesem Förderverein zu gehen, wenn Sie einmal Geld verdienen oder jetzt schon, ich weiß auch nicht, Fördervereine sind eine gute Sache. Das ist sozusagen die kleine europäische Antwort auf die große Alumni-Idee in den Vereinigten Staaten, wo irgendwelche Elite-Universitäten davon leben, dass irgendwelche Milliardäre, ja, gibt ja vernünftige Milliardäre, die dann einfach denen Geld geben, dass die dann blühen. Ja, also okay. Jedenfalls, das ist die erste Ansage, die ich mache. Die zweite Ansage, die betrifft ja einen Appell an Sie. Ich habe ja nur einmal rot geschrieben auf die Homepage. Bonuspunkte gibt es nur gegen Vorrechnen. Ja. Also das ist eine Regel auch zum Schutz irgendwie der Ordnung, dass man nicht einfach aufgrund von abgegebenen schriftlichen Lösungen, zu denen man nie steht, ja, also dann auch irgendwelche Prüfungsleistungen erleichtert bekommt. Weil Bonuspunkte sind ja auch eine Erleichterung der Prüfungsleistung. 12 Bonuspunkte bei insgesamt 100 Klausurpunkten, das fällt schon ganz ordentlich ins Gewicht. Ja. Und ich habe geschrieben, zweimal soll man mindestens vorrechnen und dann hat man das Anrecht auf die Bonuspunkte. Ich sage einmal, wenn es gar nicht anders geht, sage ich hier vor laufender Kamera, man kann nur einmal vorrechnen, weil man dann irgendwie, weil so viele Leute vorrechnen wollen oder so, dann soll es immer noch irgendwie gehen. Ja. Aber wenn jemand prinzipiell verweigert, wie es mir auch berichtet wird, dass manche Leute sagen, nee, ich will nicht vorrechnen, nee, ich kann nicht vorrechnen, dann, das gibt ein Problem. Ja. Also wenn dann der Tutor oder die Tutorin sagt, ja, der hat immer ganz nett abgegeben, aber nie vorgerechnet, war da, aber wollte nie vorrechnen. Also es gibt nur zwei Wochen, wo es da das nachtragen können, machen Sie das, dann erleichtern Sie uns auch das Leben und wir können Ihnen die Bonuspunkte guten Gewissens geben. Ne? Dann eine dritte Sache, bin gefragt worden nach alten Klausuren. Eine dieser Klausuren gibt es in einer früheren Vorlesung. Wenn Sie auf meine Homepage gehen, da gibt es ja etliche dieser, ich habe es nicht jedes Jahr gehalten, aber in etlichen Jahren, in den letzten Malen. Und da gibt es eine dieser, weiß nicht, vier oder was Vorlesungen, die da drinnen sind, wo es auch eine Klausur gibt mit Lösungen. Also die könnten Sie sich jetzt schon anschauen. Dann spätestens in der letzten Woche der Vorlesung werden Sie dann zwei weitere Klausuren bekommen, vielleicht auch schon vorher, werde ich mal mit den Tutoren verabreden, wie das geht. Aber also das ist was, was Sie dann auch sehen werden. Dann fällt mir noch was ein. Ich glaube, von zwei von Ihnen habe ich signalisiert bekommen, dass die gerne auch Kolleginnen oder Kollegen hätten, mit denen sie gemeinsam lernen können. Die haben sogar signalisiert, dass sie bereit wären, denen auch was zu geben, also auf Deutsch noch Hilfe. Das muss, kann so sein, muss nicht so sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, jemanden, der einem was Gutes tut, etwas dann zurückzugeben. Ja, das brauche ich gar nicht ausmalen. Aber ich finde es eine gute Idee, hier sowas wie auch Lerngruppen zu organisieren im Vorfeld der Klausur, ja, und ermuntere sie dazu. Also ich meine, ich kann da auch gern Katalysator spielen. Ich habe also so quasi diese Signale aufgefangen von Leuten, die hier Hilfe glauben zu brauchen. Wenn jemand anderer sagt, ach, das, da hätte ich gar nichts dagegen, so eine kleine Lerngruppe auch zu coachen, ja, vielleicht jemand, der sich nicht so schwer tut, oder die sie, dann bin ich auch gern bereit, hier Kontakte zu knüpfen. Ja. Okay, und jetzt schauen wir, ob wir dieses Ding hier nochmal zum Leben erwecken. Das ist eine neue Qualität für mich, hier mit einem Linux-Gerät reden zu müssen. Ja. Also, weil dieser, jetzt wissen wir es ja, diese Birne hier ist kaputt von dem großen HDMI-fähigen Beamer, und der Kleine, der kann nur VGA und nicht einmal das, sondern kann auch nicht so richtig reden mit meinem Mac, obwohl ich hier ganz tolle Adapter, HDMI, VGA, zwei Stück sogar gefunden habe, aber es geht nicht, gell? Irgendwie geht das nicht. Und jetzt haben wir dank Ihrer Hilfe, danke und danke, habe ich hier haben wir getrickst, und das können wir hier sehen. Moment, anmelden. Das ist ja jetzt lustig. Nein, das ist nicht Stochastik, was ich da will, weil das ist ein Uraltrechner, den wir gefunden haben, ja, und da ist das Passwort mittlerweile vergessen von dem Rechner, aber man kann sich als Gast kann man sich einloggen. Und das habe ich zuerst gemacht. Wie geht denn das jetzt? Bitte? Ah, super. Also das ist, ich meine, ich finde das so gut. Stellen Sie sich vor, das wäre jetzt keine Vorlesung vor Informatikern, sondern was weiß ich, vor Germanisten oder so. Was machen die denn dann? Also gut, Gastsitzung, genau. Anmelden. Okay. Aber jetzt haben wir, glaube ich, dasselbe Problem nur einmal, dass man dann diesen Trick, den man da Standard einstellt. Gut, jetzt lernen Sie gleich. Sie lernen jetzt auch noch was fürs Leben. Ja? Okay. Dann gibt es den Wackolbinger Ordner. Und hier entfernbarer Datenträger nicht. Muss ich den reingeben oder wieder rausgeben, oder wie ist das? Wackolbinger. Entfernbarer Datenträger nicht eingehängt. Unbekannt öffnen mit. Ja. Was ist das? Wie geht das? Was schlagen Sie mir da vor? Öffnen mit. Wackolbinger und andere Dateien vom Typ unbekannt öffnen mit. Bevorzugte Anwendungen keine verfügbar. Abmelden. Zuerst hat es nämlich so geklappt, dass ich mich einfach angemeldet habe. Ich kann ja das rausziehen hier, und ich melde mich jetzt ab. Mache einen Neustart und sage Ihnen in der Zwischenzeit, was heute auf Sie zukommt. Also heute kommt nichts Neues Mathematisches mehr auf Sie zu. Es gibt absolute Erntezeit. Ja? Und zwar ist es die Statistik, der einfacheren Art, schätzen. Wie schätze ich aus Daten etwas, was ich wissen will? Ja? Zum Beispiel einen unbekannten Anteil in einer Population. Viele von Ihnen werden sagen, ach, das wissen wir ja schon wochenlang. Recht so, wenn Sie das sagen, das ist eigentlich nichts anderes als eine Wiederholung halt. Ja? Aber unter dem schönen Titel, Schätzen mit Verlass, ja? Konfidenzintervalle, es geht heute um Konfidenzintervalle. Und jetzt wird es spannend, Gastsitzung anmelden. Kommt immer so ein futuristisches Gewebe hier. Willkommen beim ersten Start. Standardeinstellung benutzen. So. Okay. Und jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt kommt der Stick rein. Und hier ist er. Und jetzt gibt es die Vorlesung. Und da war zuerst so eine ganz tolle Idee. Hat er das verstanden? Anzeige, Vollbild. Hier, Anzeige, Ansicht, Präsentation oder Vollbild. Ach so, dass er nicht in Ruhestand geht. Aber jetzt ist zuerst einmal die Frage, wie man das macht. Da haben Sie zuerst so eine tolle Idee gehabt. Geht das jetzt wieder oder geht das nicht, weil wir Vollbild haben? Ja. Ja. Vielleicht ist das, was wir zuerst gehabt haben, besser und das mit dem Ruhezustand. Also ich muss Ihnen sagen, das ist jetzt nicht irgendwie dumm experimentiert von mir, sondern ich habe wirklich versucht, nach der letzten Vorlesung mit Hilfe der Experten hier im Haus auch das zu reparieren, aber das ging nicht. Ja. Und da wurde mir wirklich geraten, auch ein altes Laptop zu nehmen, damit der VGA-Beamer mit dem Laptop reden kann und natürlich, dass das Laptop jetzt so ein Linux ist. Das wusste ich jetzt auch nicht direkt. Das kommt auch von uns, also dieses Laptop kommt von uns drüben. Haben wir noch im Tresor gehabt. Machen Sie es einfach. Vollbildpräsentation. Ja. Aber müssen das Licht ein bisschen. Ja, das ist klar. Ja, wunderbar. Genauso wünschen wir uns das. Danke. Aber jetzt ist halt noch das mit dem Ruhezustand. Aber ich toll. Hell, ein, aus. Ja, ich schaue mal, wie weit ich komme mit dieser Art des Präsentierens. Dann wäre ich halt nicht so viel heute an die Tafel schreiben, so mal zur Abwechslung, eine reine Bildschirmgeschichte heute und natürlich mit etlichem verbalem Zeug. Schätzen mit Verlass. Schätzen von Anteilen. Ich sage Ihnen gleich das Zweite, was heute auch noch kommen wird, Sie werden es schon ahnen, das zweite Kapitel heute ist Schätzen eines Lageparameters. Ja, es gibt Anteilschätzung und Lageschätzung. Und diese zwei zusammen machen irgendwie 90% oder so von den Praxisproblemen aus und erschöpfen im Wesentlichen das, was auf Sie in der Vorlesung so zukommt. Ja? Schätzen von Anteilen. Und die Historie, die reale Historie zu dem Mini-Datensatz, der jetzt kommen wird, die erzähle ich Ihnen dann am Ende der Stunde noch anhand einer Reminiszenz an die Statistik für Biologen. Da zeige ich Ihnen auch noch die Folien, die die Biologen gesehen haben vor Jahren. Das ist so ähnlich wie dieser Foliensatz, wenn Sie sich noch erinnern, über die jungen amerikanischen Kollegen, wo man da eine Korrelation zwischen Körpergröße und Armlänge und Korrelation zwischen Körpergewicht und Armlänge untersucht haben. Das war genauso aus der Statistik für Biologen. Und sowas Ähnliches kommt dann heute am Ende auch nochmal. Okay, Sie denken an eine große Population, bestehend aus Männchen und Weibchen, das sind Krebse in der Nordsee, sage ich Ihnen gleich einmal dazu, und in einer Stichprobe vom Umfang 53 gab es 23 Weibchen. Und jetzt ist wirklich so, dass die eine echte biologische Fragestellung, die ist nach dem Geschlechterverhältnis. Ja? Und da wollen die Biologen wirklich wissen, sind diese 23 unterdurchschnittlich wenig? Ja? Ist es so, dass, wie ist es dann, wenn man 23 Weibchen in 53 insgesamt hat in der Stichprobe, wie würde man den Weibchenanteil schätzen mit Konfidenz? Das ist die Frage. Ja? Es geht um 23 plus minus und Sie wissen, mit diesem plus minus, da gibt es zwei Sichten auf dieses plus minus. Die lockere, wo man sagt, plus minus etwas, womit man einfach rechnen muss, die typischen Schwankungen. Und die schärfere, wo man sagt, wenn man diese Konfidenzgrenzen nimmt, diese weiteren, dann hat man das, was man im Blick nehmen möchte, nämlich den wahren Weibchenanteil in der großen Population, von dem die 53 nur eine Stichprobe sind, hat man dann eingefangen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ja? Das ist dann der Begriff des Konfidenzintervalls. Dahin geht die Reise. Habe ich eigentlich schon fast alles gesagt. Ja? Habe ich schon fast alles gesagt. Okay. Natürlich werden wir mal sagen, das Beste, was wir momentan an Zahl berichten können, ist 23 aus 53. Mehr haben wir nicht, oder? Das ist alles, was wir haben. Und jetzt ist die Frage, wie zuverlässig ist dieses 23/53 als Schätzung für den Weibchenanteil in der Gesamtpopulation? Und da wissen Sie schon, das ist nicht das erste Mal, dass Sie dieses Schlagwort hören und sehen. Es gibt die goldene Idee der Statistik, die besagt, denke an ein idealisiertes Szenario und interpretiere den Schätzwert dieses 23 aus 53, interpretiere diesen Schätzwert als Realisierung einer Zufallsvariablen, oder? So ist es sauber. Und rechne mit deren Variabilität. Mit deren Variabilität. Variabilität ist so ein Wort im Grenzgebiet zwischen Mathematik und Welt. Ja, also Variabilität, das ist was einer versteht, der auch noch nie was von Mathematik vielleicht wissen wollte oder wenig gehört hat. Variabel sind viele Dinge in der Welt. Ja? Und jetzt muss man natürlich das nur dann interpretieren, wie man hier diese Variabilität mathematisch verstehen will. Und da wissen Sie ja auch schon, die Standardabweichung und die Varianz und so, das sind dann mathematische Kennzahlen der Variabilität des Zufalls. Und wir deuten diese Stichprobenziehung als P-Münzwurf. Ja? Wir nehmen uns sozusagen jeden einzelnen dieser Elemente aus der Stichprobe nacheinander. Denken wir uns, die sind gezogen worden. Und eins nach dem anderen, Männchen, Weibchen, Weibchen, Männchen, 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 Realisierung von einem P-Münzwurf. So denken wir. Und jetzt kommen die Begriffe. Als Schätzer für P betrachten wir eine Zufallsvariable. Das ist ein feiner Unterschied. Schätzwert ist eine Realisierung und Schätzer ist eine Zufallsvariable. Ja? Also, Sie wissen, eine Zufallsvariable ist nicht dasselbe wie eine Realisierung von ihr. Ne? Das sind die großen x und die kleinen x oder die kleinen a wie Ausgang. Denken Sie zurück an die Stunde 1 mit dem Logo. Zufallsvariable produziert Ausgänge. Ja? Und das ist hier, also der Schätzer, das ist die Zufallsvariable, groß H. Oder P-Dach. Und da muss ich mich schon für was quasi entschuldigen. Denn in der Vorlesung haben wir ziemlich konsequent unterschieden zwischen Zufallsvariablen und Ausgängen. Gott, vor einer Minute habe ich es nur einmal in Erinnerung gerufen. Die Zufallsvariablen haben wir meistens groß geschrieben und die Ausgänge klein. Ja, das war großes x waren die Zufallsvariablen und die Ausgänge kleine a's, ja, oder b's oder was immer. Und in der Statistik gibt es, das ist ja ein bisschen so eine Welt für sich, da gab es auch so ein Parallelleben durch die Jahrzehnte. Das reicht heute halt schon weit hinein in die Anwendungen und so. Und die haben auch ihren eigenen Jargon so entwickelt. Und da gibt es keine so enge Grenze zwischen Groß- und Kleinschreibung. Zum Beispiel, man wird schwer mal sehen, Groß-P-Dach in der Statistik. Ja. Dieses Klein-P-Dach, da steht das Dach hier für den Begriff Schätzer und gleichzeitig auch den Begriff Schätzwert. Also wenn Sie so ein Klein-P-Dach sehen, dann können Sie es aussuchen, ob Sie es als Zufallsvariable oder als Wert, als Realisierung interpretieren wollen. Ja, also das ist halt, es entspricht nicht dem Standard unserer Sauberkeit der Notation, die wir gepflegt haben von der Stunde 1 hier, aber es ist auch ein Schritt in Richtung, wie soll man sagen, Großzügigkeit, ja. Auch nicht so schlecht, wenn man dann einmal weiß, in der Welt geht es nicht so buchhalterisch zu, dass man groß, klein, ne? Also P-Dach ist, P-Dach ist jetzt eine Zufallsvariable und es ist K durch N. Wobei wir in der alten Welt der Woche 3 oder 4 sind von der Vorlesung. K, groß K, ist eine binomial verteilte Zufallsvariable. Die Anzahl der Erfolge bei N Versuchen mit Erfolgswahrscheinlichkeit klein p, oder? Also Sie haben da Ihre Population, Riesenpopulation von Krebsen in der Nordsee. Und in der Population gibt es klein p, Anteil klein p an Weibchen. Und klein p wissen Sie nicht. Alles, was Sie wissen, sind 23 aus 53 Weibchen, die da in der Stichprobe waren. Und Sie interpretieren das als Realisierung eines Münzwurfs, beziehungsweise genauer die Anzahl der Erfolge beim Münzwurf, bei 53 Versuchen, ja, und da haben sie dann 23 Erfolge. Groß H ist die relative Häufigkeit der Erfolge. Und jetzt sind sie in einem guten Fahrwasser, weil sie wissen, was die Standardabweichung dieses großen H ist. Oder? Das sind Wiederholungsfragen par excellence. Was ist die Standardabweichung bei der Binomialverteilung? Da schießen sie aus dem Nichts. Das ist Wurzel aus n mal p mal 1 minus p. Wurzel aus n mal p mal q. Ja? Aber jetzt haben wir nicht die Anzahl der Erfolge, das große K im Visier, sondern die relative Anzahl der Erfolge. Groß K durch n. Also ist die Standardabweichung das 1 durch n-fache davon. Ja? Ich glaube an Leser. Habe ich schon. Hat der was? Muss er da eigentlich schauen? Oder? Genau, dieses 1 durch Wurzel aus n kommt, wenn ich das Wurzel aus n mal p mal q durch n teile. Und jetzt sagt uns der zentrale Grenzwertsatz, dass das h approximativ normal verteilt ist. Wir wissen jetzt noch viel mehr von dieser Verteilung. Wir wissen, die ist asymptotisch normal für nicht allzu kleine n. Und n gleich 53 ist ja recht groß, ist es approximativ normal verteilt. Und Sie sagen mir, dass er das nicht könnte, gell, wenn ich da ein, oder Sie glauben, es ist so, dass, meinen Sie, dass er das versteht, oder muss man das einrichten, wenn ich den, ich kann es ja mal probieren, gibt es da mal rein, wenn er das verstehen würde, es wäre ja Triumph. Ja, der kann das. Linux kann das, ohne dass man es einrichtet. Haben wir was gelernt. Ja. Also, H ist approximativ normal verteilt mit diesem Erwartungswert P, mit diesem unbekannten Erwartungswert P, dem Ziel unserer Begierden, ja, was wir schätzen wollen, und Standardabweichung Sigma H. Also insbesondere gibt es diese schöne Abschätzung, oder nicht, es ist mehr als eine Abschätzung, es ist eine approximative Gleichheit. Sie wissen, wenn Sie hier das P haben, was nur der liebe Gott kennt, das P, ja, und um das P gibt es die Normalverteilung, und dann ist Ihr Schätzer mit der Standardabweichung sowieso behaftet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schätzer um mehr als 2 Sigma von dem wahren Wert weg ist, von dem P weg ist, das ist ungefähr 0,95. Ja? Und genau das sagt diese Gleichheit aus. Die Wahrscheinlichkeit, was immer das P ist, lassen Sie sich das in den Ohren zergehen, ja? Nicht auf der Zunge, sondern in den Ohren, die Wahrscheinlichkeit, was immer das P ist, dass die Zufallsvariable H um weniger als 2 Sigma H von dem P weg ist, ist ungefähr 0,95. Ja? Das ist die magische Zeile. Und das kann man natürlich sofort übersetzen in die Aussage, die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällige Intervall H minus 2 Sigma H, H plus 2 Sigma H, das ist jetzt ein zufälliges Intervall. Nicht? Das große H ist zufällig, das Sigma H ist zufällig. Dass dieses Intervall das kleine p überdeckt, ist ungefähr 0,95. Ja? Sie schauen ein bisschen skeptisch, lassen Sie uns an Ihrer Skepsis teilhaben.
Müsste man nicht normalerweise erst normieren? Das ist ja nicht Standard normal.
Nee, also hier mache ich Propaganda dafür. Ja? Anders als das vielleicht in so manchen Texten und vielleicht sogar in unserem Buch immer wieder, dass man trainiert wird drauf, standardisier erst einmal. Ja? Es ist bequem, auch fürs Leben, ja, dass man sagt, immer dann, wenn ich eine Zufallsvariable habe, die heißt hier H, ja, und die ist approximativ normal verteilt. Nicht Standard notwendig, sondern approximativ normal verteilt. Mit einer anderen Standardabweichung als 1. Diese Standardabweichung ist hier Sigma Subskript H. Ne, das ist diese Standardabweichung Sigma H. Ja. Jede approximativ normal verteilte Zufallsvariable hat die Eigenschaft, dass sie mit Wahrscheinlichkeit 0,95 circa in ihre zwei Sigma-Grenzen fällt, rund um ihren Erwartungswert. Ja? Das heißt, diese Normierung, diese Standardisierung, die können Sie durchführen. Das ist überhaupt nicht falsch, ja, wenn Sie das auf Standardeinheiten bringen, aber Sie müssen es nicht. Wenn Sie sozusagen in den Einheiten von dem H bleiben, das Sigma H ist die Standardabweichung von dem H. Das μ H, was da das P ist, ist der Erwartungswert von dem H. Ja? Und rund um diesen Erwartungswert und in den Einheiten Sigma H haben Sie wieder die schöne Aussage, dass innerhalb der zwei Sigma-Grenzen, was da 2 Sigma H ist, 95% Wahrscheinlichkeit ist. Ja? Danke für die Teilhabe an der Skepsis. Ja? Gut, und jetzt? Bitte gern.
Wir haben
Konfidenz, oder? Stichprobe, die Stichprobe, das Sample, ja.
Stichprobe gezogen haben wir gleichgesetzt mit einem fairen Münzwurf. Ja.
Nein, wir haben nicht von fairen Münzwurf gesprochen. Ne? Nicht von fairem Münzwurf. Wir denken, genau, ganz genau, wir denken an einen P-Münzwurf. Ja? Ganz wichtig. Ja? Man könnte auch von der Seite kommen, dass man sagen, tun wir mal so, als wäre das ein fairer Münzwurf und dann schauen wir uns an, wie unter dieser Hypothese eines fairen Münzwurfes, wie unwahrscheinlich dann dieses beobachtete Ergebnis ist. Dann sind wir in der Welt des Testens und nicht in der Welt der Konfidenzintervalle. Ja? Ganz genau. Also dieses Testen, dass wir sagen, wir wollen testen, wie exotisch wäre so ein Ergebnis unter der Hypothese eines fairen Münzwurfes, das können wir dann auch und werden wir auch noch besprechen. Ja? Aber jetzt geht es in Richtung Schätzung und da unterstellen wir einen P-Münzwurf mit unbekanntem P. Danke auch für diese Frage. Okay. Jetzt, meine Damen und Herren, ist es ja eine nette Geschichte. Man hat hier ein zufälliges Intervall und das überdeckt den Parameter P, den man schätzen will, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja? So wünscht man sich das, darüber ist man glücklich. Nur das Problem ist, in der Praxis, man kennt das Sigma H nicht. Ja? Sigma H, das kennt man nicht, denn sonst wäre man ja schon fertig. Sonst würde man sagen, nehmen wir uns dieses große H, was da ist, 23 durch 53, legen wir rundherum diese zwei Sigma-Grenzen und wir sind fertig. Ja? Nur das Problem ist, wir kennen Sigma H nicht. Und was ist der Weg heraus aus dem Sumpf? So wie es der Münchhausen gemacht hat. Sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Das ist nur eine Legende, ja, aber so sagt es die Legende. Und die angelsächsischen Kollegen haben das übersetzt in die Schuhbänder. Sich an seinen eigenen Schuhbändern, vielleicht hat es jeder Münchhausen so gemacht, ich weiß ja nicht mehr so genau, an den Bootstraps aus dem Sumpf zu ziehen. Und das ist die große Kunst des Bootstrapping, die hier nur aufblitzt. Also man zieht sich aus dem Sumpf, indem man sagt, meine Welt sind die 53. Ja? Ich habe ja nicht mehr. 53, und jetzt tue ich so, als ob die 53 die gesamte Welt wären. Ja? Und in diesen 53 gibt es die 23. Und jetzt schätze ich aus diesem Datenmaterial, schätze ich das Sigma H. Und das Wunderbare ist, damit macht man sozusagen einen kleineren Fehler als bei der Schätzung von dem P. Man kann dieses Sigma H-Dach, ja, wo man hier einfach das H einsetzt, kann man seinerseits als Schätzer für das Sigma H verwenden und das steht da. Als Schätzer für diesen unbekannten Populationsparameter, für dieses Sigma H bietet sich an, Sigma H Dach ist 1 durch Wurzel aus N und da wird einfach jetzt das P durch das H ersetzt. Ja? Also das ist die Idee so des Bootstraps, dass man die große Welt, die große unbekannte Welt einfach reindenkt in die Stichprobe und sagt, das ist jetzt meine Welt, mehr, was anderes habe ich auch nicht. Und jetzt sehen Sie, wird dieses Intervall, was wir schon diskutiert hatten, eben dieses P plus minus 2H wird ersetzt durch, H plus minus 2H, dieses hier, wird ersetzt durch H plus minus 2 Sigma H Dach. Und das Schöne ist, das Sigma H Dach kann ich jetzt ablesen, da kann ich einen Schätzwert ablesen aus der Stichprobe. Ja? Weil ich statt dem H setze jetzt ein, die Realisierung des H, 23 durch 53, und dann habe ich sozusagen eine Realisierung von diesem approximativen Konfidenzintervall, wo ich nur eine zusätzliche Näherung gemacht habe, dass ich eben dieses Sigma H aus der Stichprobe geschätzt habe. Ja? Sie können sich schon vorstellen, dass das erfressen war durch die Jahrzehnte für die theoretischen Statistiker, für die mathematischen Statistiker, die dann bewiesen haben, das geht gut, wenn man n gegen unendlich gehen lässt, in großen Stichproben ist das ein schöner Grenzwertsatz, der zentrale Grenzwertsatz stimmt auch für diese Näherung, ja, und dann kann man das weiter treiben und Abhängigkeiten und so weiter. Meinen Sie, dass er kennt sich noch aus. Ja, also das ist das, dass man dieses hier rechtfertigt. Ja? Und diese letzte Zeile ist hier die Punchline. Ja? Hier steht es nochmal zusammengefasst, das zufällige Intervall, groß I für zufälliges Intervall, H minus 2 Sigma H Dach, H plus 2 Sigma H Dach ist ein Konfidenzintervall für P mit approximativer Überdeckungswahrscheinlichkeit 0,95. Oder kurz, ein approximatives 95% Konfidenzintervall für P. Ja? Also das ist die Quintessenz, wie machen Sie es mit der Stichprobe? Sie berichten nicht nur 23 53stel, sondern Sie berichten 23 53stel plus minus dieser Wert, der aber aus den 23 53stel leicht berechenbar ist. Das ist dieses Wurzel aus 1 durch 53 mal 23 53stel mal 1 minus 23 53stel. Ja? Einfach das einzusetzen. Und so wird es hier auch gemacht. Ja? In unserem Eingangsbeispiel mit n gleich 53 und k gleich 23 hatten die beobachteten Realisierungen von h und seiner geschätzten Standardabweichung diese Werte. Das eine war 0,43 und das andere war, so wie ich es eben sagte, dieses, und wenn man das ausrechnet, kommt raus 0,07. 0,07. Und jetzt muss ich einfach 0,07 verdoppeln und um die 0,43 rumlegen. Nicht? Und was ich dann rausbringe, ist ja bescheiden, oder? Aber es ist halt so, so ist es. Die Welt ist so. Die Stichprobe ist halt nicht so groß. Und das approximative Konfidenzintervall, was man rausbringt, ist 0,29 bis 0,57. Ja? Das ist die Realisierung des großen I, die Sie aufgrund Ihrer Daten berichten. Ja? Das große I ist ein zufälliges Intervall, was immer funktioniert unter diesen idealisierten Annahmen für die Schätzung eines P's aus einem Münzwurfexperiment. Ja? Können Sie mit dem großen I arbeiten? Aber wenn Sie eben dann so und so große Realisierungen beobachten, dann müssen Sie eine Realisierung von dem I berichten. Und das ist hier dieses Beispiel. Ja? Und diese letzte Zeile ist auch noch ganz nett. Man beachte, nicht der Parameter P ist zufällig, sondern das Intervall groß I. Das ist gerade so zufällig, wie Ihre Stichprobe zufällig ist. Gerade so zufällig, wie die Realisierung des Münzwurfes zufällig ist. Ja? Das kleine P, meine Damen und Herren, ist ein Populationsparameter, ein Parameter, der wird von der Welt gesetzt. Ja, das ist die Anzahl der Weibchen unter den Krebsen in der Nordsee. Ja, die ist, wie sie ist. Ja, das kleine p ist ein Parameter. Und unter der Hypothese, dass dieses kleine p so und so ist, arbeiten Sie hier. Ja. Also nicht irgendwie jetzt sagen, das kleine p ist Zufallsvariable. Das kann Verwirrung stiften. Es gibt tatsächlich eine Welt in der Statistik, die sogenannte Bayesche Statistik. Sie wissen die Regel von Bayes, ja, wo man so Zweistufigkeit hat und man schätzt aus den Daten zurück ein zufällig angenommenes P. Also es gibt auch die Statistik, die mit zufälligen Ps arbeitet. Ja? Aber das muss man dann von vornherein bekennen und sagen, jetzt nehme ich ein Bayesches Modell an, ja, wo ich an ein zufälliges P denke. Und das ist eigentlich ganz nett. Also diese Annahme von vornherein weiß ich über das P nichts und ich nehme an, das P ist uniform verteilt in 0,1 und jetzt beobachte ich eine Realisierung nach der anderen und dann kann man tolle Verbindungen zwischen dem und der Polya-Urne herstellen. Da gab es ein Übungsbeispiel. Aber das habe ich nicht so richtig als solches dann aufgezäumt, sondern sie nur entdecken lassen, so Beziehungen zwischen Münzwurf mit zufälliger Erfolgswahrscheinlichkeit und Polya-Urne, tolle Mathematik, tolle Statistik. Aber hier sind wir nicht in dieser Welt. Hier ist es angenommen, P ist so. Ja? Und dann rechnen wir. Und was immer P ist, dieses Intervall, fängt es ein mit der Wahrscheinlichkeit 0,95. Ja? Das ist die Ideologie des Konfidenzintervalls. Und das ist was, was auch die Lehrerinnen und Lehrer, sowas muss man in der Schule auch muss man erzählen ja, können. Aber Sie haben nur eine Frage.
Sie haben gerade gesagt, was auch immer P ist, liegt ja. Im Intervall. Aber P wäre in dem Fall die wahre Verteilung?
Ja, die P wäre der wahre Prozentsatz, also der wahre Anteil der Weibchen in der Gesamtpopulation, in der großen Population, aus der sie rein zufällig Krebse ziehen. Und die ganze Problematik dieser Annahme werde ich am Ende nur einmal diskutieren. Das ist aber sozusagen immer wieder diese Spannungswelt zwischen mathematischer Realisierung und tatsächlicher Situation. Aber Sie folgen mir ja in diese Idealisierung. Gell? Also wir nehmen an, wir haben da die Nordsee und da gibt es so und so viele Prozent Weibchen, die man nicht kennen. Und dann stellen wir uns vor, es wird rein zufällig, werden 53 Krebse gezogen aus der ganzen Nordsee. Ja? Dann haben wir diese idealisierte Situation. Und P ist der Anteil der Weibchen, den man auf diese Weise einfangen durch ein Intervall mit großer Wahrscheinlichkeit, was immer das P ist. Ja? Also das ist gut. Jetzt kommt dieser Disclaimer von vorhin. Im Jargon der Statistik wird oft sowohl der Schätzer als auch der Schätzwert mit dem Symbol P-Dach bezeichnet. Also sowohl das große H als auch sein Wert, seine Realisierung klein h, wird mit dem Symbol P-Dach bezeichnet. Und die nächste Folie, die Sie auch im Buch finden, ist die Zusammenfassung des bisherigen. Ja? Das zufällige Intervall groß I gleich P-Dach minus 2 durch Wurzel aus n mal Wurzel aus P-Dach minus 1 minus P-Dach und dasselbe mit Plus, ja, ist ein Konfidenzintervall mit approximativer Wahrscheinlichkeit 0,95 für den Parameter P oder kurz ein approximatives 95% Konfidenzintervall. Ja? Und jetzt ist klar, das Ganze ist ein Erbe des zentralen Grenzwertsatzes. Und der zentrale Grenzwertsatz, diese asymptotische Normalität, die gilt halt erst für große n. Und jetzt kann man sagen, naja, wann geht es auf, was weiß ich, 2 Dezimalen genau oder so ähnlich. Also ich frage mich nicht, wo das genau herkommt, diese Faustregel. Aber die wird so berichtet, auch in den Büchern, ist auf Erfahrungstatsachen. Das n mal p mal 1 minus p sollte nicht zu klein sein. Sie wissen, damals schon bei der Normalapproximation der Binomialverteilung haben wir gesagt, wir sollten nicht in der Poisson-Welt sein, wo n mal p endlich ist, aber dafür dann das und n groß und dafür dann das n mal p mal 1 minus p klein. Nee, es sollte wirklich die Varianz n mal p mal 1 minus p einigermaßen groß sein und das einigermaßen groß, also irgendwie nicht kleiner als 9. Ja. Mein Gott. Also ist das so, wie alle möglichen Faustregeln, n mal h größer als 9 und n mal 1 minus h soll größer als 9 sein, dann wird berichtet, kann man das einigermaßen mit gutem Gewissen glauben, was da steht, dass das ein vernünftiges Konfidenzintervall approximativ ist für das p. Bitte. Ja. Moment. Ganz genau, ja.
Das steht jetzt für den wahren Wert oder das steht für meine Annahme?
Das steht für, also die Annahme ist, es geht als Münzwurf zu, mit einem unbekannten P. Ja? Das heißt, Sie machen keine Annahme, P ist das und das und das. Das P ist ein Parameter, ein Münzwurfparameter, den Sie nicht kennen. Und was immer das P ist, ja, außer degeneriert bei irgendwelchen Rändern, also wenn das P ganz, ganz klein ist, ja, oder wenn das P ganz in der Nähe bei 1 ist, dann kriegen Sie mit der Faustregel Annahmeschwierigkeiten, dann wären Sie nicht im Anziehungsbereich von einer Normalverteilung, sondern eher einer Poisson-Verteilung. Dann hätten Sie n mal p ist endlich, n ist groß, p ist klein, ja, dann wäre diese Faustregel wäre verletzt. Ja. Aber abgesehen davon, wenn Sie irgendwo bei p gleich 1/4, 3/4, was immer das p ist, nicht zu nahe bei den Rändern, 0 und 1, ja, stimmt diese Aussage, was immer das p ist. Also Sie müssen hier nicht annehmen, sei p gleich 3/4. oder sei P gleich 5 Achtel. Ja? Sie fangen das P durch dieses Intervall ein, in dem das P nicht drinnen steht. Ja? Das Intervall hier weiß nichts von dem P. In das Intervall geht nur das große H ein, die Zufallsvariable H. Und in die Realisierung des Intervalls geht nur Ihr Datenmaterial, die Stichprobe, ein. Ja? Da kann man wirklich gut diskutieren. Ja? Danke. Also, und das ist der Herz des Verständnisses von diesen Dingen. Ja? Also Sie sind alle aufgerufen, mit mir so zu diskutieren, auch mit den Tutoren. Sie haben nur eine Frage. Ganz genau. Also wenn man, das ist eine gute Sache auch, wieso nur 53, ja? Wieso nicht 1000? Ja? Oder wie Sie es dann sehen werden, bei den biologischen Folien, ich lasse einfach die Katze schon aus dem Sack, das war wirklich so, dass Kollegen vom Senckenberg-Institut rausgefahren sind in die Nordsee. Ja? Und es war wirklich so, dass die 53 Krebse gefangen haben und es war wirklich so, dass die zu Brooks Ferriby gegangen sind und gefragt haben, Herr Ferriby, was kann man mit diesem Ergebnis anfangen? Ja? Wie können wir das dann publizieren über das Geschlechterverhältnis der Krebse in der Nordsee? Und der Ferriby hat ihnen halt, so wie es mir auch manchmal nur geht, wenn wer anruft und sagt, wie groß muss die Stichprobe sein, dass ich dann dieses oder jenes berichten darf, sogar Profs aus der Fachhochschule, also das gibt's. Und freut mich immer, wenn ich denen dann helfen kann. Es kommt nicht so oft vor, aber damals war das definitiv so. Und dann kann man auch sagen, auf ihren Spuren, ja, wenn die enttäuscht sind, dass das so ein großes Konfidenzintervall ist, was die wahrscheinlich waren, ja, dann kann man sagen, ja, fahrt halt morgen noch einmal raus. Oder übermorgen. Ja. Und dann werden die sagen, ja, aber das ist so teuer, ja. Und so mühsam, ja, und so ist es dieser Trade-off, ja. Sie haben völlig recht, größerer Stichprobenumfang erniedrigt die Variabilität, erhöht die Genauigkeit, verkürzt das Konfidenzintervall, ja, und noch mehr, das ist ja auch was, unsere Annahme da, dass diese 53 eine rein zufällige Stichprobe aus der Nordsee sind oder von mir aus dem Helgoländer Haff oder was immer, wissen Sie, auch das ist fragwürdig, weil die sind mit ihrem Kutter rausgefahren und haben halt das Netz ausgeworfen. Und wenn sie es gut gemacht haben, dann haben sie es da und dann nur einmal ein paar hundert Meter weiter ausgeworfen. Ja? Ob das eine rein zufällige Stichprobe aus dem Haff ist oder ob da nicht nur, so wie ich zuerst gesagt habe, wenn Sie mich evaluieren, ja, und dann reden 15 Leute und sagen, machen wir das, ja, dann ist das erhöht es die Variabilität, einfach weil dieses drunter und drüber, die wahre Geschichte, der Münzwurf, der wie auch immer das ist, der geht halt dann verloren. Durch diese Korrelationen, ja, wenn die einmal das Netz auswerfen, dann ist der Zufall dahingehend im Spiel, dort kann es zum Beispiel sein, dass gerade eine Weibchenkonferenz war, ja, wie es halt auch manchmal ist, also Gleichstellungskonferenz oder was immer, da sind die Weibchen zusammengekommen und wurden hier rausgefischt oder im Gegenteil, hier ist ja die 23 zu 53 eher umgekehrt, also dort war so eine Stammtischrunde von Männchen und die sind dann rausgefischt worden und da waren die Weibchen unterrepräsentiert, also das kann alles hier passieren. Aber sehen Sie, das ist alles hier inbegriffen. So, meine Damen und Herren, das war die Anteilschätzung und jetzt geht es um die Lageschätzung. Und auch hier nichts Neues unter der Sonne, alles schon mal da gewesen in diesem Raum. Wir haben es hier zu tun mit einer Punktwolke, wenn Sie so wollen, x1, x2, x3 bis xn. Ich könnte Ihnen da auch wieder dieses historisierende Beispiel sagen, warum denn nicht, William Gossett, alias Student, ein irischer Hobby-Mathematiker, der bei Guinness gearbeitet hat und der den Auftrag bekam, zu schätzen, wie das ist mit der Befüllung von Bierflaschen. Ja? Das war 1905. Und dann hat er diese Idee gehabt, ja, sozusagen auf die richtige Skala zu gehen. Genau das, dass man sagt, erst einmal habe ich da meine 20 Bierflaschen und ich betrachte jetzt deren mittlere Befüllung. Ja? Und das wird gedacht als Realisierung der Zufallsvariablen x quer mit x1 bis xn unabhängig identisch verteilt mit Erwartungswert μ. Das ist, Sie sehen, was zuerst das P war, ist jetzt das μ. Und Standardabweichung Sigma. Und jetzt kommt der konzeptionelle Unterschied. Vorher war die Standardabweichung, die war immer Wurzel aus n mal p mal q, beziehungsweise wenn ich dann durch n noch teilte, war das Wurzel aus 1 durch n mal p mal q. Ja? Da kam nichts anderes mehr auf den Plan als wieder das p. Also die Standardabweichung bei Anteilen, die weiß von nichts anderem als von dem p. Und dieses Sigma hier ist was völlig losgelöstes von den μ. Ja? Also bei der Lageschätzung hat erst einmal das μ und das Sigma nichts miteinander zu tun. Ja? Also Sie können die Lage sowieso haben und eine große Streuung und die Lage sowieso und eine kleine Streuung, das kann, oder? Da gibt es keine begriffliche Verbindung dazwischen. Bei P und seiner Variabilität, bei dem P-Dach und seiner Variabilität, gab es diese Beziehung, die kommt aus der Varianz der Binomialverteilung. Ja? Das ist hier nicht so. Wir haben, anders als bei der Anteilschätzung, ist hier Sigma im Allgemeinen keine Funktion von μ. Oder? Die wissen nichts voneinander. Und jetzt ist es so, wie wir es schon hatten, oder? Nichts Neues, Wiederholung. X quer hat Erwartungswert μ und Standardabweichung Sigma durch Wurzel aus n. Wiederholung. Ja? Können Sie nachlesen. Zentraler Grenzwert, nein, nicht einmal zentraler Grenzwertsatz. Das ist einfach, weil die Varianz einer Summe ist die Summe der Varianzen bei Unabhängigkeit. Daher dieses n mal Sigma Quadrat und wenn ich dann durch n teile, wird aus dem n mal Sigma Quadrat geteilt durch n, weil das n geht quadratisch raus und bei der Standardabweichung Sigma durch Wurzel aus n. Ja? Und jetzt ist es wieder dieses Bootstrap-Argument, woher das Sigma nehmen und nicht stehlen. Ich sage Ihnen, aus der Stichprobe. Nehmen Sie es aus der Stichprobe, dann haben Sie es nicht gestohlen, weil die Stichprobe, die gehört Ihnen. Ja? Und das ist also die Sache hier, dass man in der Praxis auch das Sigma aus den Daten zu schätzen hat. Und jetzt gibt es die Idee, dass man eben statt dem Sigma nimmt man das S. S ist die Schätzung für das Sigma, die Stichprobenstandardabweichung. Ja? Und hier habe ich es noch schön groß geschrieben und wir kriegen dann das zufällige Intervall J, sozusagen die Schwester von dem, was vorher das I war, x quer plus minus 2 mal S durch Wurzel aus N. Ja? Und dieses Intervall enthält keine unbekannten Parameter mehr und seine Realisierung, die Sie aus den Daten ablesen, da ist jetzt eben das große S, ersetzen wir jetzt durch das kleine S, das ist das, was die Daten geben, wenn ich es einsetze. Ja? Und dann kriege ich eine Realisierung des Intervalles und das kann ich in kompaktester Form schreiben als x klein x quer plus minus 2f. Und das f ist s durch Wurzel aus n, ein Schätzwert für die Standardabweichung des Stichprobenmittelwertes, der sogenannte Standardfehler. Ja? Und der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass x quer minus μ durch Sigma mal Wurzel aus n approximativ normal verteilt ist. Bei bekanntem Sigma ist also dieses hier ein approximatives Konfidenzintervall mit 95% Überdeckungswahrscheinlichkeit des wahren Parameters μ. Und in der Praxis hat man auch Sigma aus den Daten zu schätzen, wie schon gesagt. Und für einigermaßen große n ist dieses hier ein approximatives 95% Konfidenzintervall für μ. Und das ist also die Geschichte zur Lageschätzung, zur Schätzung des Erwartungswertes. Genau, und jetzt kommt eben noch die Geschichte des William Gossett 1905. Ja. Der William Gossett hat damals schon bemerkt, dass für kleine n, also n nicht größer als 10, ja, und annähernd normal verteilte xi, also denn diese Annahme haben wir bis jetzt ja gar nicht getroffen, dass die xi selbst normal verteilt sind, oder? Sie wissen, diese Summanden beim zentralen Grenzwertsatz, die müssen gar nicht normal verteilt sein, damit dann im Grenzwert bei den Schwankungen eine Normalverteilung rauskommt. Das ist im zentralen Grenzwertsatz nicht verlangt. Aber der William Gossett hat damals gesehen, dass wenn man annimmt, dass die xi selbst, dass die normal verteilt sind. Ja? Und das ist bei der Befüllung einer Bierflasche nicht unbedingt abwegig, diese Annahme, dass jede einzelne, dass da nicht Bierflaschen gibt, die irgendwie doppelt so viel Bier haben wie andere, oder dass da zwei Gipfel gibt in der Verteilung und so Undinger. Nee, also jede einzelne Bierflasche ist normal verteilt. Und dann kann man hier eine Aussage finden, die mathematisch wunderbar ist, die der Ronald Fisher, der Vater der modernen Statistik, dann auf geometrische Weise ganz wunderbar gesehen hat, Methoden des Satzes von Pythagoras, wenn Sie sich erinnern, die zweidimensionale Normalverteilung ist rotationsinvariant, und wenn man zum Beispiel x1 plus x2 und x1 minus x2 bei einer zweidimensionalen Normalverteilung anschaut, dann sind die unabhängig voneinander. x1 plus x2 und x1 minus x2. So etwas haben wir irgendwann einmal bei Übungsaufgaben, stand es zumindest zwischen die Zeilen. Und das steht Pate, dass die Schätzung für den Mittelwert des x quer und die Schätzung für die Varianz in der normal verteilten Welt unabhängig sind voneinander. Das geht wirklich in zwei Richtungen des Raumes. Das eine geht in die Diagonale und das andere geht orthogonal zur Diagonale. Und das ist der Grund, warum diese Beobachtung stimmt, dass nämlich die Schätzung des Mittelwertes x quer um seinen wahren Wert, dass das unabhängig ist von dem S. Ja? Und tatsächlich dieser Quotient, den der Student vorgeschlagen hat, als Bringen auf die richtige Skala von der Abweichung x quer minus μ. Ja? Das muss man durch S normieren, um das auf die richtige Skala zu bringen. Und diese Statistik, Wurzel aus n mal x quer minus μ geteilt durch s, ist so verteilt wie, und schauen Sie einmal auf diese schöne Sache, im Zähler steht eine Standardnormalverteilung. Ja? Das ist nicht erstaunlich, weil wenn Sie hier x quer minus μ durch Wurzel aus n aufblasen, haben Sie wieder die Varianz 1. Und das ist, wenn die xi alle normal verteilt sind, wissen Sie schon, dass x1 plus x2 plus x3 und so weiter plus xn ist wieder normal verteilt. Wenn Sie Summen von unabhängigen Normalverteilten betrachten, haben Sie wieder eine Normalverteilung. Das haben wir bewiesen, ja, mit Geometrie. Ja. Steht auf einer Folie. Und das sagt Ihnen also, dass der Zähler normal verteilt ist und dass der Nenner selber wieder so verteilt ist, wie eine Summe von Normalverteilungsquadraten, die allesamt unabhängig sind von dem, das ist, einmal gehen sie in die Diagonale und einmal gehen sie weg von der Diagonale. Das ist Pythagoras, das ist die Rotationssymmetrie der mehrdimensionalen Normalverteilung, die da reinspielt. Eine wunderbare Mathematik, die Sie im Buch nachlesen können, ja, aber nicht müssen. Also das ist jetzt nicht irgendwie prüfungsrelevant, aber nur, damit Sie dieses Kulturgut, was da schon durch Student und Fischer vor 100 Jahren begründet wurde, auch mal sehen. Und das ist der Satz von Gosset 1908 und Fischer 24, sind x1 bis xn unabhängig und, jetzt komme ich wieder auf Sie zurück, beliebig normal verteilt mit μ und Sigma Quadrat, Gott weiß es. Ich mache keine Annahmen an μ und Sigma Quadrat, nur irgendwie normal verteilt und alle mit demselben μ und Sigma Quadrat. Ja? Und jetzt mache ich diese Statistik, die berühmte P-Statistik oder auch Student-Statistik. Ja? Ich lese aus den Daten folgende Größe ab. Ich nehme, und hier ist sozusagen das, was Sie zuerst gesagt haben. Hier kommt, und hier muss ich mich bei Ihnen nur einmal entschuldigen, ich mache schon, hier mache ich eine Annahme, wie auch immer das μ ist, wenn ich aus dem x quer das μ raus subtrahiere, x quer minus μ, wie auch immer das μ ist, ja, und dann blase ich es mit Wurzel aus n auf, weil das x quer schwankt ja nur mehr ganz wenig, wenn das n groß ist, wenn ich es mit Wurzel aus n aufblase, habe ich was standardnormal verteiltes im Zähler. Ja? Und wenn ich es teile durch s, dann sagt der Satz von Gosset, dass das, was da rauskommt, so verteilt ist, wie der Quotient aus einer standardnormal verteilten und der Wurzel aus Normalverteilungsquadraten. Nochmal geteilt durch n minus 1. Und lustigerweise sind das im Zähler eine und im Nenner n minus 1. Insgesamt also n. Und das ist die Diagonale und die restlichen n minus 1 Dimensionen. Also da lässt die Geometrie wirklich grüßen. Ja? Also n minus 1. Und diese Verteilung hier von dem der Zufallsvariablen heißt T-Verteilung oder Student-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden. Und hier ist noch einmal ein Bild von dieser Verteilung. Schauen Sie, wenn ich ganz, ganz viele Summanden habe, n riesengroß, also n nicht 10, sondern 20, 30, 40, 100, was passiert dann mit dem Nenner? Dann sagt das Gesetz der großen Zahlen, der Nenner geht gegen 1. Weil jedes dieser ni Quadrat hat Erwartungswert 1. Ni Quadrat, Standard normal verteilt, ni Quadrat ist dasselbe wie die Varianz, ist 1. Ja? Dann geht der Nenner gegen 1 nach dem Gesetz der großen Zahlen. Ne? Und im Zähler steht eine Standardnormalverteilung. Das heißt, es ist kein Wunder, wenn man hier unendlich viele Freiheitsgrade nimmt, also n riesig, df ist Degrees of Freedom, Freiheitsgrade. Das ist übrigens aus Wikipedia übernommen. Jedenfalls ist das Rote hier ist nichts anderes als eine Standardnormalverteilung. Ja? Und 5 Freiheitsgrade und 2 Freiheitsgrade und 1 Freiheitsgrad, je weniger Freiheitsgrade, umso breitschultriger wird diese Verteilung, umso mehr gibt es da in den draußen. Ja, und dann ist die, das kommt eben daher, weil wenn sie wenig Dimensionen haben, wenn n klein ist, dann schwankt ihnen diese Schätzung der Standardabweichung, die sie in den Nenner schreiben, die schwankt ihnen ordentlich, ja, und macht ihnen diese Verteilung breitschultrig, das schwankt ordentlich von links nach rechts. Ja. Also das ist diese Interpretation von Students Dichtefunktion. Nicht? Und das steht hier. Je kleiner n, umso mehr schwankt der Nenner und umso breitschultriger ist die Verteilung. Und das kann man ausnützen, um ein exaktes Konfidenzintervall im Fall der normal verteilten Welt mit Hilfe der Student-Verteilung auszurechnen. Und das ist nur hier vermerkt für alle, die das einmal sehen wollten, weil es ist, gehört irgendwie zu einem Exkurs in die Statistik dazu, dass man irgendwann auch einmal den Namen Student T-Verteilung oder so gesehen hat. Das ist halt für kleine Stichprobenumfänge und annähernd normal verteilte XI, ist es so, dass sie um die Schwierigkeit, dass dort der zentrale Grenzwertsatz noch nicht greift, ja, dass sie dieses S wirklich auch, oder das müssen sie auch noch schätzen, ja, und dann kommt ihnen im Nenner noch so eine zusätzliche Variabilität durch die Schätzung von dem S rein, das fangen sie auf, durch diese Sache hier, dass sie zum Beispiel das 0,95% Quantil ist hier nicht 2, sondern 2,57. Da müssen sie nur konservativer sein mit ihrem Konfidenzintervall. Das muss größer werden, um das, mit dieser Schwankung fertig zu werden im Fall von n gleich 6. N gleich 6. Ja. Okay, und damit lasse ich es für heute bewenden. Dankeschön, bis Freitag.